Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Mir haben natürlich die Worte gefehlt, um ausdrücken zu können, was jetzt passiert ist. Also ich habe damals das Wort Missbrauch oder Vergewaltigung nicht gekannt.
In meinem Fall musste ich Jahre warten, selber Kirchengemeinden anschreiben, Nachforschungen anstellen, den Fall bei der Unabhängigen Aufarbeitungskommission in Berlin publik machen. Erst dann war die Landeskirche bereit, weitere Betroffene zu suchen. Wir wissen da übrigens mittlerweile von 12 oder mehr.
Diejenigen, die mir das andauern haben, das war ein kranker Mensch, das weiß ich heute. Durch meine Therapie habe ich das gelernt. Aber wo ich nicht darauf klarkomme und wo mich aufrisst und kaputt macht, ist der Umgang damit.
Das ist etwas, was ich als Betroffenenvertretung sehr oft höre. Wir sind hier als Bittsteller, wir müssen immer wieder an die Türen klopfen. Warum tut ihr eigentlich nichts?
Und das ist für mich ehrlich gesagt schon, das triggert mich und das ist ein Auslöser für mich, an die Presse zu treten, denn ich will ja kein Auto oder was weiß ich, einen Luxusurlaub machen, sondern ich will einfach therapeutisch weiterkommen und da muss ich immer vom Neuen kämpfen.
Diese Aussagen sind teilweise 3 Jahre alt, manche sind vom Evangelischen Kirchentag im vergangenen Jahr, manche sind von diesem Jahr. Sie alle stammen von Menschen, die als Kinder und Jugendliche sexualisierte Gewalt erlebt haben, in evangelischen Kirchengemeinden oder in evangelischen Heimen, durch Pfarrer, durch Diakone oder andere Mitarbeitende der evangelischen Kirche.
Klaus Spierer, Katharina Kracht, Michael Fleischmann und Nancy Jans eint ein ähnliches Schicksal, das doch ganz individuelles Leid auf der Seele hinterlassen hat. Was die 4 darüber hinaus verbindet, sind Wut, Enttäuschung, Verzweiflung. Sie alle haben das Gefühl, von der Kirche, der evangelischen Kirche, nicht gehört zu werden. Sie haben das Gefühl, um die Anerkennung des erlittenen Leids kämpfen zu müssen.
Wir Betroffene, wir sind sprachfähig geworden. Wir sind handlungsfähig geworden. Und das vermisse ich in der evangelischen Kirche, das vermisse ich in der Diakonie. Die Verantwortlichen zum Teil sind noch nicht sprachfähig. Und wer nicht sprachfähig ist, der ist nicht handlungsfähig.
Es ist der 25. Januar 2024, als Betroffenensprecher Detlef Zander diese Sätze sagt, in Hannover bei der Pressekonferenz zur sogenannten Forumstudie.
14 Jahre nachdem mit den Missbrauchsfällen am Berliner Canisius-Kolleg der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche öffentlich wurde und 8 Jahre nachdem die katholische Kirche mit der sogenannten MHG-Studie die eigenen Fälle untersuchte, gibt es nun eine erste evangelische Untersuchung. Und die versucht erstmals, das Ausmaß von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie in Deutschland zwischen 1946 und 2020 zu beziffern.
Mindestens 2.225 Menschen haben demnach sexualisierte Gewalt und andere Missbrauchsformen in evangelischen Gemeinden und Einrichtungen erlebt. Mindestens 1.259 mutmaßliche Täter zählen die Forschenden. Es sind Zahlen, die mit großer Vorsicht zu genießen sind, wie Martin Watzlawick, Koordinator des Forschungsverbundes, betont.
Aufgrund der unterschiedlichen Datenlage lassen sich hier keine seriösen Vergleiche ziehen. Aber es ist die Spitze des Eisbergs. Es ist noch nicht mal die Spitze. Und das bitte ich bei der Einordnung der Zahlen und der Befunde an der Stelle zu beachten.
Die Stichprobe sei, Zitat, hochselektiv, betonen die Forschenden. Denn anders als zuvor vertraglich vereinbart, sei eine Recherche in den Personalakten nicht möglich gewesen, so Harald Dressing, Professor für forensische Psychiatrie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
Das ist nicht unser Versagen, sondern es ist die schleppende Zuarbeit der Landeskirchen gewesen, die in der Tat zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung geführt hat. Und es sind uns teilweise auch qualitativ unzureichende Daten übermittelt worden.
Die Forschenden hätten sich keinesfalls nur auf die Untersuchung der Disziplinarakten beschränken wollen, also nur auf die Fälle, zu denen es bereits ein Verfahren gab, so der Psychiater weiter. Aber Personalakten, die möglicherweise bislang unentdeckte Fälle, bislang nicht gemeldete Täter aufdecken hätten können, wurden nicht, nur unzureichend oder zu spät geliefert.
Wir waren irgendwann im Laufe der Studie an einem Punkt, wo wir uns überlegt haben, was können wir in der verbleibenden Zeit noch maximal an Informationen herausholen. Und in der Tat haben wir dann gesagt, dass wir uns auf die Disziplinarakten von Pfarrern beschränken. Das ist aus der Not geboren, die durch die zeitliche Verzögerung entstanden ist.
Zeitliche Verzögerung, schleppende Zuarbeit. Es sind Zuschreibungen, die man bislang aus den Aufarbeitungsversuchen der katholischen Kirche kannte. Die Wissenschaftler des Forschungsverbundes stellen der evangelischen Kirche in puncto Zeit ein ähnlich schlechtes Zeugnis aus. Koordinator Martin Watzlawick.
In dem öffentlichen Sprechen, dass sexualisierte Gewalt ein eigenes Problem der evangelischen Kirche ist, finden wir eigentlich die ersten Dokumentationen seit 2018.
Die Herausforderungen für die Menschenwürde kommen nicht nur von außen, sondern sie kommen auch von innen.
Rückblick. Es ist das Jahr 2018, als Heinrich Bedford Strom als Ratsvorsitzender der EKD, also der oberste Protestant Deutschlands, auf der EKD-Synode in Würzburg das Thema sexualisierte Gewalt anspricht und auf die katholische Kirche verweist.
In den letzten Monaten haben uns weltweite Berichte über sexualisierte Gewalt in der Kirche besonders erschüttert. Millionen Menschen in Polen schauen einen Film, einen kirchenkritischen Kinofilm an. In den USA, Irland und Deutschland werden intensive Debatten geführt. Andere Länder stehen noch vor solchen Diskussionen. Diese schmerzhaften Diskurse haben ihren spezifischen Kontext im Raum der römisch-katholischen Kirche.
Die katholische Kirche mit ihrer Hierarchie, mit dem Zölibat. Lange Zeit galt sexualisierte Gewalt als vorrangig katholisches Problem. Erst langsam sickert bei den Verantwortlichen der evangelischen Kirche durch, auch wir haben ein Problem.
Noch einmal Heinrich Bedford Strom als Ratsvorsitzender auf der Synode in Würzburg 2018.
Ich sage für uns als evangelische Kirche in aller Klarheit, auch wir müssen weitere Konsequenzen ziehen, noch intensiver an Präventionskonzepten und zielgenauer Aufarbeitung arbeiten. Ich bin daher auch dankbar für den jüngsten Vorstoß der unabhängigen Kommission zur Aufklärung sexuellen Kindesmissbrauchs. Wir wollen die intensive und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs weiter ausbauen.
Null Toleranz gegenüber Tätern und Mitwissern. Das verspricht Heinrich Bedford Strom damals. Und?
Wir werden alles tun, was möglich ist, um das, was geschehen ist, konsequent aufzuarbeiten und aus den Fehlern zu lernen, die wir auch als evangelische Kirche im Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt gemacht haben.
Es sind große Versprechen 2018. 6 Jahre später ist die Resignation und Enttäuschung bei betroffenen Vertretern wie Katharina Kracht und Detlef Zander groß.
Heinrich Bedford Strom hat gesagt, er hätte sich gewünscht, das Thema sei in der EKD sichtbarer geworden. Da muss man ja nun sagen, für mich ist das ganz typisch. Da stellt sich jemand hin, der 7 Jahre lang in dieser Zeit nach 2010 Ratspräsident war und sagt, ich hätte mir das gewünscht.
Also erstmal so, wünschen kann man sich ja viel. Ich würde mir wünschen, dass er dann da Verantwortung übernimmt.
Auf den Vorwurf der Tatenlosigkeit und die Forderung nach Verantwortungsübernahme angesprochen, teilt Heinrich Bedford Strom dem BR Ende März 2023 auf Anfrage mit.
Auch ich habe nicht alles richtig gemacht und viel dazu gelernt. Den Vorwurf der Tatenlosigkeit, den weise ich aber zurück. Denn es hat vermutlich kein Thema in meiner Amtszeit gegeben, das mich so bewegt hat und um das ich mich so sehr aktiv bemüht habe, auch wenn nur ein kleiner Teil davon öffentlich sichtbar werden darf.
Für ihn habe das Thema höchste Priorität gehabt. Bereits 2013 habe er es in eine Fernsehpredigt zu Karfreitag aufgenommen. Er habe das Disziplinargesetz der EKD 2014 geändert. Die Zahl der Mitarbeitenden in der zuständigen bayerischen Fachstelle habe er von 3 auf 15 Personen aufgestockt. Auch auf EKD-Ebene sei ein eigenes Team für das Thema aufgebaut worden, so der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und ehemalige bayerische Landesbischof schriftlich.
All das ist korrekt. Und doch fällt die Beurteilung der Forschenden anders aus. Auf anderen Ebenen ist trotz der eben zitierten Bemühungen wenig passiert.
Wenn wir Betroffene fragen, welche Erfahrungen sie denn im Kontakt mit evangelischer Kirche und Diakonie zum Beispiel bei Meldungen gemacht haben an der Stelle, dann stehen die Erfahrungen Betroffener im Widerspruch zu einer proklamierten Nulltoleranz. Und sie machen ganz paradoxe Erfahrungen. Nämlich sie machen die Erfahrung, dass es durchaus, wenn sie sich melden, Menschen gibt in der evangelischen Kirche und Diakonie, die sich in gewisser Weise engagieren, die sie auch unterstützen, die sie betreuen. Und die so lange tun, solange denn nicht eigentlich eine Beschädigung von evangelischen Einrichtungen, Organisationen oder Personen im Raum steht. Wenn dies ist, also Betroffene sich nicht an die von der evangelischen Kirche und Diakonie vorgegebene Pfade, wenn man so will, halten, dann bricht diese Unterstützung abrupt ab. Und in der Regel sind Betroffene dann mit institutionellen Mechanismen konfrontiert, die eher eine nicht adäquate Form des Umgangs mit Betroffenen darstellen. Dazu gehört so etwas wie eine institutionelle Trägheit, also es gibt keine Rückmeldung. Dazu gehört ein starker Verweis auf eine juristische Logik. Da geht es um das Anzweifeln von Glaubwürdigkeit, um Mythenbildung, auch um Pathologisierung von Betroffenen.
Verantwortliche übernehmen zu wenig oder keine Verantwortung. Verantwortung wird hin und her geschoben. Aufgearbeitet wird nicht oder nicht proaktiv, sondern nur auf Druck der Öffentlichkeit. Was Betroffene der evangelischen Kirche schon lange vorwerfen, untermauern die Ergebnisse der Forumstudie aus dem Januar. Was das konkret für Betroffene bedeutet, zeigt ein Fall aus dem unterfränkischen Wilmars aus den 1960er Jahren, der bis heute nachwirkt.
Klaus Spira ist dort als Kind im Nicollhaus untergebracht, einem Heim der Diakonie.
Also ich habe die Erfahrungen aus meiner Kindheit in meiner Psyche abgespalten, sodass ich selbst kaum Zugang zu meinen Erinnerungen hatte.
40 Jahre bis 2010 der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche öffentlich wird, verdrängt er, was ihm Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre im Nicollhaus passiert ist. Erst mit Hilfe von Therapeuten kommt die Erinnerung zurück.
Also das Schlagen war, das ging voraus und hinterher kam das Vergewaltigen, also Analverkehr. Und dann wurde man abgelegt wie ein Kugelschreiber, wie ein Lineal. Man wurde halt entlassen und durfte wieder ins Bett gehen.
Was ihm widerfahren ist, erzählt Klaus Spira 2021 in einer Radiosendung des BR. Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits Entschädigungsleistungen von der evangelischen Landeskirche erhalten. Er ist überzeugt, dass er nicht der einzige Betroffene im Nicollhaus war. Er habe die Schreie anderer Kinder gehört.
Wer wusste was? Wie ging es mit dem Beschuldigten weiter? Gab es weitere Betroffene? Das ist 2021 die Frage. Vom Nicollhaus selbst, wie auch von der Diakoniegemeinschaft Stephanstift, zu der der Beschuldigte gehörte, gab es keine Stellungnahme. Und der Leiter des Landeskirchenamts, Nikolaus Blum, hielt damals im BR-Interview von einem durchforsten alter Akten wenig.
Die Akten, gerade über Jahrzehnte, bei 20.000 kirchlichen Mitarbeitern etwa, ist eine immense Menge. Das ist die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Deshalb glaube ich persönlich, dass über die Suche in Personalakten man nicht sonderlich fündig wird.
Heute ist klar, es gibt mindestens einen weiteren Betroffenen. Ein Team des Bayerischen Rundfunks hat mit Hermann Ammon gesprochen und der berichtet vom Täter.
Er war ein Mensch, der Kinder mit Freude terrorisiert hat, mit Schlägen, Misshandlungen, Gewalt. Und ich weiß, dass ich das 2 Jahre an eigenem Leib sehr oft erlebt habe. Ich habe bis heute über das Thema nie geredet. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt darüber spreche.
Der beschuldigte Diakon war kein Unbekannter. In einem dem BR vorliegenden Schreiben von 1969 an das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ist die Rede davon, dass seine Tätigkeit in einem Internat, Zitat, nicht ganz einhellig beurteilt werde und dass er eine große Liebe zu Kindern habe. Auch wird ihm die Arbeit mit alten Menschen nahegelegt.
Die evangelische Kirche hat sehr, sehr lange nicht verstanden, dass Das Signifikante bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist, dass zumeist es keine Einzeltaten sind.
Sagt Kerstin Klaus, seit 2 Jahren unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, UBSKM, der Bundesregierung. Anders als in der katholischen Kirche gehe die evangelische Kirche Hinweisen bis heute zu wenig nach, so Klaus.
Selbst dort, wo man Meldungen hat, forscht man nicht nach, weil der Schutz der Persönlichkeitsrechte mutmaßlicher Täter, die dann gegebenenfalls identifizierbar wären, so erlebe ich die Haltung, bisher noch über der Motivation steht, mögliche weitere Taten aufzudecken.
So geht es auch einer Frau, die im UBSKM-Bericht von 2019 Johanna genannt wird und deren Fall symbolisch ist für so viele Fälle im evangelischen Gemeindekontext. Nach ihrer Konfirmation erlebt Johanna erste Grenzüberschreitungen in der Jugendgruppe durch den Gemeindepfarrer.
Das war auch diese Zeit, wo man ja locker sein musste. Der Pastor hat sich immer sehr progressiv und links gegeben. Es war die Zeit der Friedensbewegung und er brachte diese Themen aufs Dorf. Ich habe den angebetet. Der war für mich Gott und Vater und Jesus und mein wichtigster Lehrer. Alles in einer Person.
Auf einer Ferienfahrt küsst diese gottgleiche Gestalt das junge Mädchen mitten im Matratzenlager zwischen schlafenden Jugendlichen. Johanna, aus einem schwierigen Elternhaus stammend, hat das Gefühl, endlich geliebt zu werden. Die Folge? Ein jahrelanges Verhältnis, das mit einem Schwangerschaftsabbruch endet. Erst im Studium schafft Johanna es, sich zu trennen. Gerüchte habe es in der Gemeinde viele um den Pastor gegeben, aber
so wirklich hat aber niemand etwas gemacht, sodass es letztlich für den Täter keine Konsequenzen gab.
Schuld daran ist nicht zuletzt das, was die Forschenden der Forum-Studie als evangelischen Harmoniezwang bezeichnen, sowie ein verzerrtes Selbstbild der evangelischen Kirche.
Dazu gehört auch das Selbstbild der Progressivität, also die Erzählung der besseren Kirche, an der Stelle gerade auch in Abgrenzung zu anderen Kirchen und Glaubensgemeinschaften.
Die evangelische Kirche als die liberalere, mit einer weniger prüden und rigiden Sexualmoral. Dieses Selbstbild bot in der Vergangenheit in Abgrenzung von der katholischen Kirche Raum, nicht genau hinzuschauen bei grenzüberschreitendem bis hin zu missbräuchlichem oder pädokriminellem Denken und Verhalten bei den Protestanten.
Josefsthal in den 60er Jahren. Hier im evangelischen Studienzentrum unweit des Schliersees ist von 1962 bis 1965 der Psychologe, Sexualwissenschaftler und spätere Professor für Sozialpädagogik Helmut Kentler als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt, gefragter Experte auf Kirchentagen wie in Talkshows. Er tritt ein für reformpädagogische Ideen, für eine neue Form der Jugendarbeit, für die Rechte Homosexueller und für einen anderen Blick auf Sexualität.
Wenn die Sexualität nicht geübt werden darf, auch ganz bewusst im Sinne von Einübung, dass da also das, was gelernt werden soll, getan werden muss. Wenn das nicht passiert, dann bleibt diese Sexualerziehung in Wirklichkeit in Propädeutik stecken.
Jahre später wird klar, ihm kommt eine Schlüsselrolle zu bei der Verharmlosung pädokriminellen Verhaltens und bei der Ermöglichung dessen. Als Gerichtssachverständiger trägt er dazu bei, dass Missbrauchstäter freigesprochen werden. Und im Rahmen des sogenannten Kentler-Experiments überzeugt er Jugendämter, Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen an pädophile Pflegeväter zu vermitteln. Seine Idee? Nur Pädophile seien in der Lage, schwer erziehbare Kinder zu lieben. Was er Liebe nannte, heißt heute sexueller Missbrauch. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Hildesheim geht davon aus, dass der Hochschullehrer mehr als 30 Jahre lang Kinder Missbrauchstätern zuführte und sein Netzwerk sehr viel größer war als bislang angenommen. Mit dem evangelischen Studienzentrum Josefsthal hat das alles nur indirekt zu tun. Und doch zeigt diese Geschichte, wie schwer sich die evangelische Kirche lange Zeit damit tat, hinzuschauen. Denn auch wenn Helmut Kentler nur 3 Jahre in Josefsthal angestellt war, blieb er dem Tagungshaus doch bis 2001 verbunden und trat dort auf Podien auf.
Er sei ein Freund des Hauses gewesen, heißt es von ehemaligen Mitarbeitern. Bei dreiwöchigen Sommerfreizeiten für Familien mit Kindern mit Behinderung war er bis 1999 als pädagogischer Berater beteiligt, soll auch Vorträge zum Thema Sexualpädagogik gehalten haben, alles ehrenamtlich. Ob während seiner Festanstellung in den 60er Jahren oder bei den Freizeiten in den 90er Jahren etwas vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Roger Schmidt leitet das Haus seit 2019. Er kennt Helmut Kentler nur aus Erzählungen.
Man hätte sicherlich wissen können, es gab ja Publikationen von ihm selbst, in denen er vertreten hat, dass Beziehungen, sexuelle Beziehungen zwischen Minderjährigen und Erwachsenen möglich und vielleicht sogar hilfreich sind. Das sind Dinge, die er vertreten hat. Und das ist sicherlich etwas, was wir hätten bemerken können.
Spätestens 2011. Helmut Kentler ist da schon 3 Jahre tot, seine Theorien in Büchern niedergeschrieben. Die Bayerische Landessynode befasst sich nun mit ihm, intern.
Also es gab da natürlich schon Stellungnahmen und auch Distanzierungen, klare Distanzierungen von Helmut Kentler, aber alles im internen Bereich.
Ende April 2021 wird bekannt, dass sich 2 Betroffene des Kentler-Experiments mit dem Land Berlin auf eine Entschädigungssumme geeinigt und ihre Amtshaftungsklagen zurückgezogen hatten. Am 1. Mai 2021, Jahrzehnte nachdem Helmut Kentler seine Ideen publizierte und 10 Jahre nach der Diskussion in der Landessynode, veröffentlicht der Vorstand des Studienzentrums eine Erklärung.
Wir haben gesagt, dass wir uns von Helmut Kentler und seinen Theorien distanzieren und dass wir als Studienzentrum in der Vergangenheit den Fehler begangen haben, dass wir uns diesem Milieu um Helmut Kentler in einer gewissen Weise zugehörig gefühlt haben und ihm auch einen Raum gegeben haben, hier im Studienzentrum mitzuarbeiten. Und dass wir den Eindruck hatten, dass das spätestens in den 80er Jahren eigentlich hätte deutlich werden müssen, dass er mit seinen Theorien zu Pädophilie Positionen vertritt, die nicht unsere sind. Und dass wir von daher uns auch schon früher von ihm hätte distanzieren müssen.
Bedauern für den kritiklosen Umgang mit Helmut Kentler ist auch in den Antworten der Bayerischen Landeskirche und des ehemaligen Landesbischofs Heinrich Bedford Strom zu lesen.
Bedauern ist betroffenen Vertretern wie Detlef Zander und Katharina Kracht zu wenig.
Ich schreibe der evangelischen Kirche und der Diakonie jetzt wirklich ins Stammbuch. Fangt endlich an. Nehmt die Betroffenen ernst. Betroffene brauchen jetzt und hier Unterstützung. Betroffene brauchen jetzt einheitlich anerkannte Anerkennungszahlungen.
Bitte gucken Sie alle hin und lassen Sie es nicht zu, dass die EKD hier noch weiter noch mehr Zeit vertrödelt. Es ist genug. Es ist schon lange genug.
Die To-Do-Liste, die sich aus der Forum-Studie für die EKD und die Diakonie ergibt, ist lang. Noch immer hängt die Höhe und die Bearbeitung der Anerkennungszahlungen davon ab, in welcher Landeskirche Betroffene ihre Anträge stellen. Weiterhin gibt es nicht in jeder Landeskirche Schutzkonzepte. Und noch immer wird Verantwortung von A nach B oder C verschoben, auch im März 2024, auch noch nachdem 2 Monate zuvor die Forschenden der Forum-Studie die sogenannte Verantwortungsdiffusion in der evangelischen Kirche beschrieben.
Noch einmal zurück nach Wilmars, ins Nicollhaus, wo jetzt Hermann Ammon, ein weiterer Betroffener, um Anerkennung des erlittenen Leids kämpft.
Ich habe das Vertrauen zur Kirche eigentlich in den 60er Jahren verloren. Ich bin auch stark auf den Standpunkt, dass eigentlich die Kirche gefordert, sich an uns zu wenden und nicht immer umgekehrt.
Konfrontiert mit den Recherchen, verweist die Diakonie Bayern auf den örtlichen Verein und die evangelische Landeskirche. Verweist auf, Zitat, verteilte Zuständigkeiten. Jetzt im März 2024.
Das Nicollhaus liegt im Gebiet der Bayerischen Landeskirche, ist aber eine Einrichtung des örtlichen Diakonievereins. Der beschuldigte Diakon W. war Mitglied einer Diakonengemeinschaft in Hannover und tätig an mehreren Stellen Deutschlands. Damit sind unsere Möglichkeiten leider sehr begrenzt.
Uns sind die Hände gebunden. Kirche allein kann die eigene Vergangenheit nicht aufarbeiten. Diese Haltung hört man weiterhin, auch im Frühjahr 2024. Braucht es also doch ein Aufarbeitungsgesetz? Braucht es letztlich die Politik, den Staat, wie vielfach gefordert?
Für die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, wiederholt sich in dieser Forderung ein Verschieben von Verantwortung.
Es ist erstmal eine mediale Scharade. Nach dem Motto, wir würden ja alles machen, wenn der Staat sagt, so müsst ihr es tun und wenn der Staat eingreift. Und es wird gesagt vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass aufgrund der Trennung von Staat und Kirche und unterschiedlicher Gesetzeslagen der Staat nur sehr begrenzt eingreifen kann. Und insofern ist es eine Scharade.
Und trotzdem betont sie, da wo Kinder und Jugendliche aktuell oder in der Vergangenheit nicht geschützt werden oder wurden, gelte das Wächteramt des Staates. Ein eigenes Aufarbeitungsgesetz wird inzwischen auf breiter Front gefordert.
Allerdings, bis der Staat dieses Wächteramt entsprechend ausüben kann, bis es ein entsprechendes Gesetz gibt, bis es in der evangelischen Kirche deutschlandweit einheitliche Standards gibt, bis Verantwortung nicht mehr von A nach B und oder C verschoben wird, kämpfen Menschen wie Hermann Amon allein um Anerkennung des erlittenen Leids.